Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Wie können Museen es schaffen, vielfältige Perspektiven zu sammeln? Darum geht's bei der Jahrestagung des Deutschen Museumsbundes und auch gleich hier bei uns in Fazit. Dann sind wir bei einer neuen Bühnenadaption von Joachim Meyerhoffs jüngstem Roman »Man kann auch in die Höhe fallen«. Publikumserfolg ist wohl garantiert. Wir schauen uns das Brüsk an, eine neue Kunsthalle im belgischen Brügge, sind bei einer Opernuraufführung in München und hören, warum eine Ausstellung von ostdeutsch geprägten Künstlerinnen und Künstlern der Wendegeneration auch gut im Ruhrgebiet funktioniert. Rund 900 Museumsexpertinnen und Experten treffen sich ab heute bei der Jahrestagung des Deutschen Museumsbunds in Münster. Thema diesmal: Museen in der pluralen Gesellschaft. Es geht zum einen darum, wie die Institutionen das Interesse und die Bedürfnisse unterschiedlichster Menschen unserer Gesellschaft wecken und erfüllen, aber auch darum, wie die Sammlungen vielfältige Perspektiven spiegeln. Ein wichtiges Thema auch für Iris Edenheiser. Seit 4 Jahren ist sie Direktorin des Deutschen Hygienemuseums in Dresden. Sie hat Sozial- und Kulturanthropologie studiert, auch Religionswissenschaften und Hispanistik, bringt also selbst schon mal vielfältige Perspektiven mit. Sie ist Beisitzerin im Vorstand des Deutschen Museumsbunds und moderiert morgen auf der Jahrestagung ein Panel zur Ausrichtung der Sammlungen. Guten Abend, Frau Edenheiser.
Guten Abend.
An welchem Punkt stehen Sie denn, wenn wir gleich mal an diesem Beispiel bleiben, in Dresden, was die kritische Betrachtung Ihrer Sammlung angeht?
Ja, wir sind als Deutsches Hygienemuseum vielleicht nicht unbedingt das klassische Beispiel für die deutsche Museumslandschaft. Wir haben ja eine sehr spezifische Sammlungsgeschichte. Das Haus hat über Jahrzehnte das produziert, was es ausgestellt hat. Also es hat in dem Sinne nicht klassisch gesammelt. Und eine wirklich museale Sammlung ist erst ab den 1990er Jahren im engeren Sinne entstanden. Dennoch, wir bilden natürlich nicht die super diverse Gesellschaft ab, in der wir leben. Das müssen wir natürlich auch für unsere Sammlung ganz ehrlich konstatieren. Wir sind das in den letzten Jahren mit verschiedenen Projekten angegangen, mit Sammlungsaufrufen, mit verschiedenen Formaten partizipativen Sammelns, aber auch mit Forschungsprojekten. Wir hatten zum Beispiel das Projekt Dinge und Sexualitäten, das ist auch gefördert worden, wo wir unsere historische Sammlung zu Dingen der Sexualität mit unterschiedlichen Perspektiven befragt haben, auch quergelesen haben und auch neue Objekte gesammelt haben. Oder wir haben jetzt im letzten Jahr das Projekt Bin ich schön? Mit Ausrufezeichen abgeschlossen. Da ging es um Alltagspraktiken der Schönheit. Und da haben wir mit der Stadtgesellschaft zusammengesammelt und das in den letzten Raum unserer Dauerausstellung gebracht und dort jeweils die Geschichten dazu erzählt. Und in diesem Projekt ging es eben explizit auch nochmal darum, Sammlungslücken auch aufzufüllen und Perspektiven ins Haus zu bringen, die dort unterrepräsentiert sind. Insgesamt muss man aber natürlich sagen, dass der Trend, und da möchten wir natürlich auch mit dem Deutschen Museumsbund und der Tagung hinwirken, dass es doch von der Projektlogik weggehen muss zu strukturellen Veränderungen. Und es kommt wirklich vor allem auch auf die Haltung an und auf die Perspektiven der Personen, die im Haus arbeiten und die man ins Haus einstellt in die Institution, die einfach eine Sammlung wirklich nachhaltig diversifizieren.
Sie werden ja dieses Thema vielfältige Perspektiven sammeln auf der Jahrestagung mit 3 Kolleginnen diskutieren. Wen haben Sie sich da ausgewählt? Das scheint ja schon irgendwie ein Wegweiser zu sein. Alle 3 bringen biografisch, glaube ich, migrantische multiple Perspektiven ein.
Also das sind Maike van Rijn, Aurora Rodoneau und Martella La Galante. Kollegin, die ich sehr schätze, die unterschiedliche Hintergründe und Lebensumstände mitbringen. Es geht auch in der Tagung und auch bei dem Panel, das ich moderiere, auch nicht ausschließlich um Einwanderungsbiografien, sondern wirklich auch um Diversität und Vielfalt in der Breite. Und wir werden aus unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema schauen. Also Maike van Rijn leitet die kunst- und kulturgeschichtliche Abteilung im Landesmuseum Württemberg in Stuttgart und kann eben tatsächlich auch aus einer Leitungsperspektive darüber berichten, was es heißt, Sammlungen zu diversifizieren, wie das in einer großen Institution auch aufgesetzt werden kann, was es für Herausforderungen mit sich bringt, was vielleicht auch für Widerstände, aber gleichzeitig auch was für Spaß und was für Reichtum und neue Erkenntnisse das mit sich bringt. Aurora Rodoneau ist zurzeit Kuratorin für Migrationsgeschichte am Stadtmuseum Berlin und hat sehr vielfältige Erfahrungen sowohl innerhalb von Institutionen als auch außerhalb mit dem Thema migrantische Geschichten und Objekte in Institutionen zu bringen. Sie macht das schon seit fast 2 Dekaden und kann da wirklich auch nochmal einen Blick über die Wellen, in denen sozusagen die Debatte auch in Deutschland verlaufen ist, mitbringen. Und Martella Lagalante ist aus dem Deutschen Hygienemuseum, so wie ich, und erzählt von einem Projekt, das wir im letzten Jahr gemacht haben, das ich gerade schon erwähnt habe, nämlich Bin ich schön? Und wir werden dann ins Gespräch mit dem Publikum gehen, weil wir davon ausgehen, dass natürlich bei all den Kollegen aus der deutschen Museumslandschaft auch sehr viel Expertise, vielleicht auch Fragen, Kommentare und weiteres da ist, das in die Runde eingebracht werden möchte. Und insofern werden wir das dann in eine Fischbowl-Diskussion öffnen.
Ihr Ansatz entspricht ja so gar nicht dem kulturpolitischen Kurs, den die AfD gern umsetzen würde. Ist das auch ein Grund, warum sich der Deutsche Museumsbund in diesem Jahr verstärkt mit diesen Fragen beschäftigt?
Ja, wir versuchen mit dem Deutschen Museumsbund eben immer gesellschaftlich relevante Fragen, die für uns kulturpolitisch bedeutsam sind, die für uns in der Museumslandschaft eine große Rolle spielen, aufzugreifen. Und wir sehen die Integration vielfältiger Perspektiven, die Diversifizierung unserer Institutionen, unserer Sammlungen, vor allem anderen auch, was zu Museen gehört, als ganz essentiell, um gesellschaftlich relevant zu bleiben und um auch unseren kulturellen Beitrag zur Stärkung von Demokratie zum Beispiel auch zu leisten. Und insofern ist das durchaus eine Setzung zu sagen, wir beschäftigen uns mit Vielfalt, mit Diversität, auch wenn das gerade von der politischen Agenda nicht mehr so ganz oben priorisiert wird.
Und wenn Sie eben gesagt haben, am Beispiel des Landesmuseums Württemberg würde man gut diskutieren können, vor was für Herausforderungen die da stehen. Was sind das für Herausforderungen?
Ja, zum einen sind ja die meisten Museen bei uns im 19., Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden, auch in der Hochzeit des Nationalismus. Die Sammlungen sind sehr stark männlich geprägt. Sie haben eben oft auch historisch eine sehr nationale Perspektive. Sie sind natürlich weiß. Sie sind heteronormativ, also all diese Kategorien, diese Ismen, die in den letzten Jahren natürlich sehr stark auch in die Kritik und auch zu Recht in die Kritik geraten sind, die finden wir in den Sammlungen natürlich zutiefst repräsentiert. Und wir sehen dort ganz viele Perspektiven, die in unserer Gesellschaft heute eine Rolle spielen. Und da geht es um Einwanderungsgeschichte, da geht es aber auch um ganz viele andere Perspektiven, die sehen wir in den Sammlungen so nicht abgebildet, beziehungsweise sie sind nicht herausgearbeitet. Also wenn wir vielfältige Perspektiven auf Sammlungen werfen wollen, dann tun wir das von 2 Richtungen. Also zum einen betrachten wir die historischen Sammlungen neu und versuchen eben nochmal andere Geschichten rauszuholen, die wir dort vielleicht bisher auch übersehen haben oder nicht sehen wollten. Und wir müssen natürlich auch gleichzeitig neu sammeln, um die Dinge, die in den Sammlungen tatsächlich nicht drin sind, einfach reinzubekommen und auch damit einfach gesellschaftlich auch relevant zu bleiben und die Realität außerhalb unserer Museumsmauern auch einfach abzubilden und gleichzeitig dadurch natürlich auch bis zu einem gewissen Grad mitgestalten zu können.
Vielfältige Perspektiven sammeln, darüber wird bei der Jahrestagung des Deutschen Museumsbunds in Münster diskutiert. Mit dabei ist Iris Edenheiser, Direktorin des Deutschen Hygienemuseums in Dresden. Und ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Frau Edenheiser.
Vielen Dank.
Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Joachim Meyerhoffs autobiografischer Erfolgsroman, der hat es ja längst auf die Bühne und die große Kinoleinwand geschafft, erreicht ein Millionenpublikum. Und auch sein jüngster Roman ist auf dem besten Weg dahin. Man kann auch in die Höhe fallen. Als Buch vor 2 Jahren erschienen und jetzt von dem Theaterregisseur Jan Bosse und der Schauspielerin Anne Müller auf die Bühne des Badischen Staatstheaters Karlsruhe gebracht. Beide haben auch schon zusammen Die Lücke adaptiert. Ein Publikumserfolg. Mal hören, ob Sie daran anknüpfen können. Marie-Dominique Wetzel ist unsere Premierenkritikerin. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Für alle, die das Buch nicht gelesen haben, worum geht es in diesem Joachim Meyerhoff-Roman, seinem 6.
Ja, in diesem sechsten Band ist Joachim Meyerhoff schon Mitte 50, hatte einen Schlaganfall, hat eine zweite Familie gegründet und ist von Wien nach Berlin gezogen. Das alles wächst ihm über den Kopf. Er hat eine Sinn- und Schaffenskrise und beschließt, für eine Weile zu seiner Mutter nach Norddeutschland zu ziehen. Die Mutter ist aber keineswegs eine Gluckenmutter, sondern eine unabhängige, coole Frau, die wie eine gesenkte Sau Auto fährt, auf Kormorane schießt und im kalten Meer schwimmen geht. Und sie weiß, ihren Sohn zu nehmen, gibt ihm wie alle Mütter gut gemeinte Ratschläge, wie schreib doch mal längere Sätze oder mahnt ihn doch mal rauszugehen, Äpfel zu pflücken oder zur Aufmunterung ihr beim Holzhacken zuzusehen. Sohn und Mutter haben also einen guten Draht zueinander und bei ihr auf dem Land kommt Meyerhoff dann langsam wieder aus seinem schwarzen Loch heraus.
Gespielt wird das hier alles von der Schauspielerin Anne Müller. Sie steht in Karlsruhe allein auf der Bühne, nicht ganz, mit einem Musiker ist auch dabei. Aber Meyerhoff erzählt ja in seinem Buch sehr viele Anekdoten mit ständig wechselndem Personal. Wie funktioniert das denn, so ein vielstimmiger Monolog?
Ja, so kann man sagen, ein vielstimmiger Monolog. Anne Müller schlüpft in ganz viele Rollen, auch wieder kurz in die Rolle der Großeltern, die sie im vorherigen Teil, ach, diese entsetzliche Lücke, ja schon gespielt hatte. Damals hat sie dann auch noch alle Lehrerinnen und Lehrer an der Schauspielschule gespielt. Da gab es also viel mehr Personal. Diesmal konzentriert sich der Theaterabend hauptsächlich auf Mutter und Sohn.
Und die hören wir hier.
Hallo Mama, das ist ja toll, dass du mich abholst, mein lieber Sohn, wie du aussiehst, käsebleich und ganz schwarz angezogen. Weißt du, genauso stelle ich mir ehrlich gesagt den Tod vor, wenn er mich irgendwann mal holen kommt. Fehlt ehrlich gesagt nur noch die Sense. Ja, Mama, das ist eben so. Ja, mein lieber Sohn, du denkst immer, dass ich deines Beistandes bedarf. Dabei bin ich kerngesund, offensiv vital, sehe mit meinen 86 Jahren fantastisch aus und komme bestens allein zurecht.
Anne Müller wechselt also die Rollen. Wie wird das denn szenisch aufgelöst?
Ja, also ganz viel passiert natürlich über die Kostüme. Wenn Anne Müller die Mutter spielt, da wirft sie sich gerne mal einen knalllila Morgenrock über. Und als neuer Verehrer der Mutter schlüpft sie in einen goldenen Anzug. Oder als Großmutter, die ja auch Schauspielerin war, trägt sie ein ausladendes Barockkleid. Und als Joachim Meyerhoff steht Anne Müller eigentlich die meiste Zeit in grauen Boxershorts und weißem Achselhemd auf der Bühne. Es gibt aber auch ja einen Dialog zwischen Mutter und Sohn. Da wechselt Anne Müller ständig den Standort. Also als Mutter sitzt sie im Sessel und läuft dann schnell zum Konzertflügel, wo sie den Part des Sohnes dann spricht. Und den Weg dahin nutzt sie, um dem Publikum zu erklären, wie toll das doch ist, dass wir jetzt mal genau nachverfolgen können, wie SchauspielerInnen eben von einer Rolle in die andere schlüpfen. Und ja, damit aber auch ein bisschen was passiert auf der Bühne, fährt sie auch mal mit einer Hebebühne rein, mal tanzt sie eine Art Pas de Deux mit einem Saugroboter. Und es gibt auch jede Menge Songs an dem Abend, haben wir ja schon gehört, denn Anne Müller ist nicht nur eine tolle Schauspielerin, sondern sie kann auch gut singen. Begleitet wird sie von dem Pianisten Matthias Flake, den sie dann auch immer mal wieder anspielen kann. Also ist sie nicht so ganz allein auf der Bühne. Und die Songs, die sind natürlich immer eine willkommene Abwechslung und fungieren auch als Stimmungsverstärker. Also mal gibt es ein zartes Schlaflied, aber auch ja berühmte Musical-Hits.
Wie ist das denn dadurch, dass Anne Müller als Frau die Erzählerin ist? Rückt Meyerhoff, der ja im Buch der Erzähler ist, da als männlicher Autor in den Hintergrund? Also kann man sich eher von ihm und seiner ja auch bekannten Bühnenpräsenz lösen?
Ja, und ich finde, das ist eine der größten Stärken dieser Inszenierung von Jan Bosse, dass Anne Müller Joachim Meyerhoff spielt. Das bringt natürlich Distanz rein. Ich meine, Joachim Meyerhoff balanciert das ja auch in seinem Roman gut aus. Er hat ja einfach ein sehr, sehr gutes Gespür fürs Timing. Und immer wenn man so denkt, so jetzt ist auch dann mal wieder genug mit empfindsamer Künstlerpersönlichkeit, dann ist er ja selbstkritisch und selbstironisch genug, um wieder die Kurve zu bekommen. Und in der Karlsruher Bühnenfassung, ja, da tritt sie ja auch die Schauspielerin Anne Müller andauernd wieder aus ihrer Rollen oder aus ihren Rollen heraus und kommentiert auch, was sie da tut. Also das bringt dann auch nochmal so eine Distanz. ganz mit. Sie schimpft dann auch mal über den lamoyanten Mitfünfziger. Und wenn man Anne Müller so auf der Bühne sieht, vergisst man eben leichter, dass es sich um autobiografische Texte handelt. Ja? Obwohl man ja in den Romanen von Meyerhoff auch nie so ganz genau weiß, was jetzt Dichtung und Wahrheit ist. Also ich denke mal, die gute Story und die gute Pointe, die steht da auf jeden Fall an erster Stelle. Aber so gnadenlos er ja auch austeilen kann, er stellt seine Figuren ja nie bloß und alle sind vielschichtig. Besonders eben auch die Mutter, die der eigentliche Star des Abends ist, sehr passend zum heutigen Muttertag. Denn sie ist ja nicht nur die strahlende, unabhängige, coole Frau, sondern da werden auch ein paar weniger schöne Erinnerungen aus der Kindheit hochgespült. Und Joachim Meyerhoff sagt ja auch mal, die schmerzlichen Stellen werden bei ihm immer etwas überzuckert.
Könnte das in Karlsruhe wieder so ein Erfolg werden wie schon die Lücke?
Ja, ich denke schon. Also zumindest gab es Standing Ovations heute Abend und es macht ja auch wirklich Spaß, Anne Müller dabei zuzusehen, wie sie so über die Bühne fegt und sie hat einfach eine tolle Bühnenpräsenz und der Abend macht auch deswegen besonders Spaß, weil sie eher auch viel übers Theaterspielen erzählt. Anne Müller baut erstmal die komplette Bühne um und platziert das Publikum anders, um die beste Spielposition zu finden und dann wird mit viel Aufwand ein neuer Bühnenvorhang aufgehängt und sie lässt sich vom Schnürboden abseilen und wirft auch einfach mal so en passant ein bisschen Goldstaub in die Luft, verbreitet also auch etwas Bühnenzauber. Und ja, und vor allem Anne Müller ist eine dieser Schauspielerinnen, die eigentlich nur sie selbst ist, wenn sie andere spielt.
Marie-Dominique Wetzel über die heutige Premiere von Man kann auch in die Höhe fallen am Badischen Staatstheater Karlsruhe. Danke und schönen Restabend.
Vielen Dank, ebenso. Tschüss.
Jetzt machen wir einen Kurztrip ins belgische Brügge, eine der am besten erhaltenen mittelalterlichen Städte Europas, im Jahr 2000 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Lange war man bemüht, diese Postkarten-Idylle vor allem zu bewahren. Doch seit einigen Jahren versucht die Stadt schon auch, ihr Image etwas zu ändern, hin zu einer lebendigen Kulturmetropole. Rund 8 Millionen Touristen kommen pro Jahr nach Brügge und finden ein neues Museumsviertel vor, mitten im historischen Zentrum. Und Herzstück dieses Projekts ist die neue Kunsthalle Brüsk. An diesem Wochenende wurde das Haus mit 2 Ausstellungen eröffnet und Sabine Oelze hat sich umgesehen.
Leicht zu finden ist sie nicht, die neue Kunsthalle Brüsk. Durch eine schmale Gasse geht es vorbei am Groninger Museum für flämische Kunst. Dann öffnet sich ein Garten und der Blick fällt auf einen langgestreckten Neubau. Viel Glas, Metall, heller Beton, horizontale Fensterbänder. Die Dächer sind abgeschrägt mit angedeuteten Giebeln. Die dunkelgrünen, stromerzeugenden Dachschindeln schimmern je nach Tageszeit wie das Wasser der Kanäle von Brügge.
We didn't want it to give a totally isolated building in the middle of a new park, but we're in the middle of UNESCO World Heritage. It looks really subtle. It's a building that you discover.
Es sei ihm nicht darum gegangen, einen isolierten Museumsbau zu schaffen, sagt Oliver Salens, einer der Architekten. Die Kunsthalle solle sich harmonisch in das historische Stadtbild einfügen. Sie solle entdeckt werden. Im Innern öffnet sich eine riesige Halle, die sogenannte Scala. Beton, Glas, breite Treppen, viel Licht und vor allem viel Fläche, frei zugänglich, auch ohne Eintrittskarte. Ein Café, ein Buchladen, Veranstaltungsräume. Auf den ersten Blick wirkt diese Eingangssituation allerdings fast einschüchternd unbelebt, wie eine Mischung aus Kongresszentrum und Flughafenfoyer.
It's an empty hall at this moment. It is meant to invite people to come here.
Die Leere sei nur vorübergehend, sagt Museumsdirektorin Christel Strubbe. Die Halle sei bewusst offen angelegt, auch um die enormen Besucherströme aufzunehmen, die jedes Jahr nach Brügge kommen. Die Kunsthalle Brüsk soll vieles gleichzeitig sein. Museum, Treffpunkt, Veranstaltungsort und Schaufenster für die kleineren Museen der Stadt. Die Ausstellungssäle liegen im Obergeschoss. Im Treppenhaus dazwischen 2 riesige Wandbilder der Künstlerin Laure Prouveau, 350 Quadratmeter groß, aufgetragen in Freskotechnik. Entstanden ist eine pastellfarbene, comicartige Überfülle aus Brügge-Impressionen. Für Laure Prouveau drückt dieses Wimmelbild aus Kirchtürmen, Pflanzen, Tieren und Figuren das Ideal eines gemeinsamen Miteinanders aus.
It's so dense, it's a wee place, it's between the city and nature and how we
connect to one another.
Zur Eröffnung der Kunsthalle treffen außerdem zwei völlig unterschiedliche Ausstellungen aufeinander, untergebracht in den gigantischen 13 Meter hohen Hallen im Obergeschoss. Auf der einen Seite zeigt Refik Anadol seine Installation Latent City, ein KI-generierter Bilderstrom aus öffentlich verfügbaren Daten Brügges. Doch selbst der gigantische LED-Turm, verstärkt durch Spiegel, wirkt hier wie ein digitales Lagerfeuer in einem Flugzeughangar. Direkt gegenüber beginnt die Ausstellung Bigger Picture. Statt digitaler Bilder ist hier Brügges Geschichte zu entdecken, die einer global vernetzten Stadt im Mittelalter.
What we're trying to do with the bigger picture is to focus on Bruges, but explain how Bruges has been connected into lots of different networks and worlds since it's first mentioned in around about the year 850.
Brügge, sagt der britische Historiker und Kurator Peter Frankopan, sei im Mittelalter keine nordeuropäische Provinzstadt gewesen, sondern ein Knotenpunkt globaler Netzwerke. Die Ausstellung erzählt das beeindruckend anhand von einzelnen Objekten. Eine merowingische Haarspange, gefunden in der Gegend um Brügge, ein Gemälde von Hans Memling, dessen Pigmente aus dem Orient kamen. Pilger, Kreuzfahrer und Händler verbanden Brügge mit Jerusalem, dem Mittelmeerraum und der islamischen Welt. Noch einmal Direktorin Christel Struppe.
Both exhibitions start from Bruges. From the city, from the archives, from the museum collections.
Brüsk ist kein neues Wahrzeichen für Brügge. Einen Bilbao-Effekt braucht die flämische Stadt mit ihren Touristenmassen ohnehin nicht. Vielleicht liegt die Stärke dieses Hauses gerade darin. Brüsk ist vor allem eine Mehrzweckhalle, die sich unterordnet und verschiedene Funktionen übernehmen soll. Leider wirkt sie hier mitten im engen Zentrum ein bisschen überdimensioniert.
Die neue Kunsthalle Brüsk im belgischen Brügge. Wieder eine Stecknadel auf der Landkarte interessanter Kulturtrips. Es ist eine ungewöhnliche Musikerkarriere. Der Australier Brad Dean, heute Mitte 60, hat als Bratschist angefangen und war so erfolgreich, dass er fast 15 Jahre bei den Berliner Philharmonikern gespielt hat. Doch das Musizieren war ihm nicht genug. Schon früh hat er angefangen, auch zu komponieren, ebenfalls erfolgreich, etwa sein vielfach aufgeführte Oper Hamlet. Heute nun wurde an der Bayerischen Staatsoper ein neues Stück von Brad Dean uraufgeführt, Of One Blood. Das bedeutet blutsverwandt und führt direkt in die Geschichte von Elisabeth I., Herrscherin über England und Irland, und Mary Stuart, Königin von Schottland. Die beiden verwandten Monarchinnen haben sich ja real niemals getroffen, sondern nur über Briefe kommuniziert. Das Ende war tragisch. Elisabeth ließ Mary hinrichten. Nachzulesen zum Beispiel bei Schiller. Unser Premierenkritiker dieses Abends in München ist Jörn Florian Fuchs. Hallo, guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Was interessiert denn Brad Dean und seine Frau Heather Betts, die das Libretto geschrieben hat, an diesem Stoff?
Wirklich das Historische. Es sind ausschließlich Originaltexte, also sprich Dinge, die zum Beispiel Briefe von Mary, es sind historische Quellen aus allen möglichen Archiven zusammengetragen. Eine mehrjährige Arbeit war das offensichtlich, wenn man sich so ein bisschen damit befasst, wie diese beiden Eheleute auch zusammengearbeitet haben, gleichsam vom Frühstückstisch bis in die Nacht hinein getüftelt haben, an welcher Stelle wo was kommt. Und die Geschichte kennen wir alle und die wird mehr oder minder auf diese Weise historisch uns nochmal versucht näher zu bringen, ohne irgendeinen Gegenwartsbezug oder ohne irgendetwas jetzt hinzuzuerfinden.
Brad Dean gilt als ein sehr genauer Komponist mit Liebe zum Detail, mit einem Hang zurückgriffen auch manchmal, zum Beispiel auf alte Musik. Hören wir mal, was er sich diesmal ausgedacht hat. Vera Lotte Birker war hier neben anderen als Mary Stuart zu hören. Ja, Jörn Florian Fuchs, wie lässt sich diese neue Oper musikalisch beschreiben? Was für Klänge erfindet Brad Dean für dieses Königinnendrama?
Also vieles ist, haben wir schon gehört, sehr expressiv, sehr obertourig, hochgärig, könnte man sagen. Er hat, Brad Dean, eine große Liebe zur großen musikalischen Figuration, zur Pranke. Auch lässt das Orchester hier, was auch Wladimir Jurowski exzellent macht mit dem Bayerischen Staatsorchester, vielfältig schillern, schreien, brüllen. Dann gibt es immer wieder diese Rückgriffe in den Barock. Das ist wie so eine Schmirgel, wie so Schmirgelpapier, könnte man sagen. Also eine Art schiefe Barockmusik, die ab und zu hindurch tönt. Große, expressive Gesangslinien. Das ist schon der Versuch, wirklich, ja, fast mit Mitteln, die manche neue Musikfans vielleicht als ein bisschen Retro alles in allem doch ansehen würden oder anhören würden, die große, große Oper zu schreiben im Jahr 2026. Es funktioniert, wenn man davon absieht, dass es insgesamt mir ein bisschen zu lang ist, schon gut. Es ist spannend, das dem Ganzen zuzuhören. Es ist auch ein Hörtheater. Wie schnell da die unterschiedlichen Stile, die unterschiedlichen Stilmittel auch wechseln. Aber es ist niemand, Brad Dean, der jetzt irgendwie noch die Musik neu erfinden möchte. Oder gut, es gibt ein paar Spieltechniken, die eigenwillig sind. Es gibt ein paar Effekte mit Trommeln etwa, mit so, die ich so noch nie gehört habe. Aber es ist jetzt nicht irgendwie super experimentell, was wir an diesem Abend hören, sondern es richtet sich auch, wie der Inhalt des Ganzen, doch an ein großes Publikum. Das Stück wird auch um die Welt reisen und das ist ein bisschen auch für den internationalen Markt geschrieben, denke ich.
Naja, inszeniert hat Klaus Gut, ein Regisseur, der gern tiefenpsychologisch an Stoffe rangeht. Wie macht er das diesmal?
Das ist ganz eigenwillig. Also als ich das Libretto las und mich dann vorbereitet habe, auch mit der Musik befasst habe, dachte ich mir, oh, wenn das jetzt so ein Historienschinken wird, das ist ja unerträglich. Vor allem, das haben wir ja alles. Wir haben eben Donizetti, wir haben unterschiedliche Veroperungen und eben auch den Schiller-Text, das gibt es ja alles. Klaus Gut hat einen tollen Trick, finde ich, da zunächst gemacht. Wir haben am Anfang und am Ende auch in dem Stück eine Szene, das spielt im Mausoleum und wir haben die Sarkophage der beiden Herrscherinnen und die werden jetzt von einem Team von Wissenschaftlern untersucht. Bei Mary Stuart gibt es eine goldene Kette, die man da hervorruft, etwa hervorholt. Und dann kommen diese historischen Figuren. Es bleibt aber die Laborsituation. Die werden immer wieder ausgestellt, regelrecht, mit dem jeweiligen Hofstaat, mit Hofschranzen auch, die sie umgeben. Und ja, die deklamieren dann, die spielen auch immer wieder. Vera Lotte Böker macht das szenisch und musikalisch hinreißend, aber auch Johanni van Ostrom als ihre Gegenspielerin Elisabeth die Erste. Das ist insgesamt bis in die kleinen Partien exzellent besetzt. Klaus Gut hat eine ganz feine Personenführung, hat jede Partie ganz genau durchgestaltet. Dadurch wird das eine Mischung aus einem Labortheater, also einer gewissen Distanz, mit der man auf diesen Stoff, aber auch auf dieses Stück eben, auf dieses bisschen Retro-Stück von Brad Dean schaut. Und auf der anderen Seite ist es aber kein trockenes Versuchsfeld, sondern es ist ganz nah und ganz stark irgendwie in die Figuren hineingehend. Diese Mischung hat mich überzeugt. Die letzte Viertelstunde, die letzten 20 Minuten, da muss ich sagen, hängt es dann schon durch. Wir sind mit Pause so bei 3 Stunden. Das ist einfach insgesamt zu lang. Da erschöpfen sich die Mittel szenisch ein kleines bisschen auch, finde ich.
Ja, und wie wirkt das in einer Zeit, in der uns ja Kriege und viele andere Konflikte rund um die Uhr beschäftigen?
Es hat natürlich ein bisschen was Eskapistisches. Also im Moment findet hier die Münchner Biennale statt, die eben das neue Musiktheater bringt, die mit ganz schrägen Sachen im Moment aufwartet, ganz andere Welten versucht zu erschließen. Und das ist hier erklärtermaßen nicht das Ziel. Ich habe mich jetzt mehrfach auch gefragt, ob das nicht ein bisschen deplatziert ist. Ich habe das schon angedeutet, dass es eine große Koproduktion ist, bis nach Australien halt auch reist das Ganze noch in den nächsten Jahren. Und das kann man kritisieren. Es ist auch sicher eine immens teure Produktion gewesen, wenn man allein aufs Bühnenbild schaut und auf alles. Auf der anderen Seite frage ich mich aber auch, wenn wir so ein Subventionssystem haben im Moment und das Geld ist da und jemand setzt sich zu Hause mit seiner Frau hin und die Tochter spielt auch noch mit, die singt ja auch noch und entwickelt einfach das, weil ihn dieser Stoff so interessiert und die Quellen, die da gefunden wurden, wie das zusammengebaut wurde, das ist auch wirklich spannend, dann hat das eine Legitimation. Aber man darf eben nicht die Frage nach Aktualität und in Anführungszeichen tagespolitischer Relevanz stellen. Wenn man das ausblendet, hat man schon einen gelungenen Opernabend.
Jörn Florian Fuchs über die neue Oper Of One Blood am Abend uraufgeführt an der Bayerischen Staatsoper in München. Vielen Dank.
Gerne.
Die Kids sind nicht all right. Das ist das Motto einer Ausstellung von 10 Künstlerinnen und Künstlern, die den Mauerfall als Kind erlebt haben, beziehungsweise kurz danach geboren wurden. Die Ereignisse dieser Zeit waren prägend für ihre Lebenswege, haben sich eingeschrieben in ihre Kunst. Diese Ausstellung war bereits vor 2 Jahren in Berlin zu sehen und jetzt wird sie im Ruhrgebiet gezeigt, in einer Region, die ebenfalls einen starken Strukturwandel erlebt. Kuratorin ist Meta Marina Beek. Schönen guten Abend, Frau Beek.
Guten Abend.
Die Künstlerinnen und Künstler sind allesamt in Familien aufgewachsen, die in der DDR sozialisiert worden sind und sich nach dem Mauerfall ja meist völlig neu orientieren mussten. Zugleich stand dieser damals gerade geborenen jungen Generation die Welt offen. Mit was für Fragen befassen sich die KünstlerInnen?
Ja, die KünstlerInnen dieser Ausstellung, 10 an der Zahl, blicken aus ganz unterschiedlichen Perspektiven natürlich auf ihre Zeit des Aufwachsens. Die Zeitspanne oder die Generationsspanne reicht von 77 bis 91. Und dementsprechend sind es natürlich auch ganz unterschiedliche Erfahrungen, die sie in der ehemaligen DDR gesammelt haben, beziehungsweise 2, Mingduk Pham und Manuel Sekou, sind erst 1991, also nach dem Mauerfall, geboren. Und damit absolute Digital Natives, die auch nochmal in den Nullerjahren eine ganz andere Nachwendezeit erfahren haben. Aber es sind vor allen Dingen Fragen, die sich sehr mit der eigenen Familie beschäftigen. Das kann bei Susan Donat die Auseinandersetzung der Stasi-Vergangenheit ihrer Familienmitglieder sein oder von Oskar Schmidt, der als Maler in eine KünstlerInnenfamilie hineingeboren ist, auch mit dem Erbe der Leipziger Schule oder mit dem Vermächtnis der Bildhauerei seines Großvaters, mit David Polzin, nicht weit von Berlin aufgewachsen, die Auseinandersetzung auch mit der Konsumwelt, mit dem Aufpoppen von Discountern und von anderen Pop-Phänomenen in seiner Jugendzeit und das Ausgehen von seinem Kinderzimmer. Also es sind vordergründig sehr persönliche Geschichten, die hier zum Sprechen kommen, aber gleichzeitig die Gemeinsamkeit haben, dass es halt eben diese Umbruchsjahre in der Biografie gab und damit einen besonderen Clash, will ich mal sagen.
Also die machen ganz andere Welterfahrungen als noch ihre Eltern- oder Großelterngenerationen. Und das wird ganz konkret spürbar in dieser Ausstellung, dass die DDR, dass sie die noch in irgendeiner Weise in sich weitertragen oder tragen. Gemeinsame Erfahrungen sprechen sie an, von Verlust, von Neuorientierung. In der Ausstellungsankündigung ist die Rede von einer besonders sensibilisierten Generation. Sensibilisiert für was?
Wir haben zum Beispiel Florian Kunert unter den Ausstellenden, der auch 2015, also auch gerade nach dem Zuzug vieler Geflüchteten in die Ostgebiete zurück in seine Heimatstadt in der Nähe von Dresden gekehrt ist und auch gerade diese Spannung rund um Pegida und andere politische Ereignisse beleuchtet hat. Also ich glaube schon, dass man besonders sensibilisiert ist für ein gewisses Bild vielleicht auch in Klammern vom Osten, aber auch gewisse mediale Berichterstattung, die rund um die ehemalige DDR kreist. Und gleichzeitig sind ja die Ausstellenden Vertreter einer anderen Generation, die mit einem anderen zeitlichen Blick darauf blicken und dadurch vielleicht auch eben durch diese Brüche in Biografien oder auch durch einen besonderen Blick auf ihre Herkunft haben und auch auf ihre Heimatland, auf ihre Jugend und dem vielleicht auch nochmal anders auf den Grund gehen. Und Florian Kunert tut das beispielsweise mit einem Dokumentarfilm, Fortschritt im Tal der Ahnungslosen, wo er eben gleichaltrigen jungen Männern aus Syrien, die jetzt eben in Neustadt leben, auch dabei hilft und sie dabei beobachtet, wie sie eben in seiner alten Heimatstadt versuchen, auch Fuß zu fassen. Und das war sein persönlicher Herangehenspunkt, seine persönliche Wahl, sich diesem Thema zu nähern. Aber er sah auch gleichzeitig die Notwendigkeit vor den politischen Ereignissen.
Jetzt wird die Ausstellung ja in Bochum gezeigt, im Ruhrgebiet. Wo sehen Sie da Parallelen oder Schnittmengen zu der Situation dieser Region und dem dortigen industriellen Wandel?
Ja, also es ist, muss ich sagen, wir haben ja die Ausstellung erstmals in Berlin-Adlershof gezeigt, in der Kommunalen Galerie. Und es hat sich dann ergeben, dass wir an die Ruhr-Universität nach Bochum eingeladen wurden. Und das ist aus unserer Perspektive ein exzellenter Ort, weil wir eben dort auch in einer, sagen wir mal, von Transformation, von strukturellen Umwälzungen betroffenen Region ausstellen dürfen. Und die Menschen, die dort leben oder auch die Studierenden, die an der Ruhr-Universität wirken, dass wir da auch eine Öffentlichkeit oder Menschen vor Ort haben, die eben auch einen wahnsinnigen Strukturwandel erfahren haben mit den Nachwirkungen in den Biografien. Ich will jetzt nicht sagen, dass das gleich ist, aber es sind durchaus vergleichbare Erfahrungen, die sich in diese Biografien eingearbeitet haben. Es sind natürlich auch ganz profane Erfahrungen wie Leerstand, demografischer Wandel etc., die eine Stadtgesellschaft, eine Region prägen. Und gerade dieser Wechsel von Montanindustrie zu Wissenstransfer oder zu Ruhr-Universität jetzt auch, die da ja in der Region sehr stark ist, ist doch ein Hintergrund oder eine Veränderung, die ich glaube, ich ja viele Gespräche auch oder viele Erfahrungen, die vergleichbar sind, anstößt. Mhm. Und das ist auch unsere Hoffnung.
Sie haben die Aspekte Migrationsgeschichte und Rechtsextremismus schon kurz angesprochen. Es gibt ja ein umfangreiches Begleitprogramm zur Ausstellung, wo es zu diesen Themen auch Gespräche und Diskussionen gibt. Auch zu dem Aspekt queeres Leben und Aktivismus. Das moderieren Sie selbst. Was haben Sie sich da vorgenommen am kommenden Mittwoch?
Ja, genau. Am Mittwoch haben wir drei Gäste eingeladen. Das ist einmal die Künstlerin Sophia Hirsch, die sich in ihrem Werk mit der Biografie ihres Vaters beschäftigt, der als versteckt homosexuell in der DDR gelebt hat, und Bärbel Klesner, eine Herausgeberin einer illegal erschienenen lesbischen Zeitung, Frau Anders in Jena. Und ja, da geht es natürlich auch vor dem Hintergrund der Spannung, die gerade queere Menschen weltweit erfahren, darum, dass man mit verschiedenen Generationen ins Gespräch kommt, wie einmal in der DDR in diesem System damit umgegangen wurde, wie man Öffentlichkeiten und Solidaritäten geschafft hat, und gleicht sich heute mit Sophia Hirsch einen Blick sozusagen zurück auf die Biografie und auch den Aktivismus ihres Vaters, was sich heute für Möglichkeiten bieten, und das natürlich auch in einem studentischen Umfang an der Ruhr-Universität, die auch eine sehr ja, aktive queer-feministische Community mit einem Archiv und einer Bibliothek führt, die auch Anfeindungen von rechts ausgesetzt ist, auch ganz aktuell. Und da erhoffe ich mir, dass wir im Gespräch über die Generationen, ich sag mal jetzt salopp, zwischen den Systemen auch Unterstützung und Strategien besprechen können, wie man gemeinsam sozusagen für diese Belange der Menschen einsteht.
Meta Marina B., Kuratorin der Ausstellung Die Kids sind nicht alright, zu sehen jetzt bis Mitte September im Museum Unter Tage in Bochum. Frau Beek, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Nach den Wochenendausgaben erscheinen am morgigen Montag ja wieder frische Zeitungen. Florian Werner hat sich schon mal die Feuilletons geschnappt.
Wo ist eigentlich Wolfram Weimer? Das fragt in der Süddeutschen Zeitung Sonja Zekri und liefert umgehend eine Auflistung all jener Veranstaltungen, wo der Kulturstaatsminister in jüngster Zeit nicht war. Wolfram Weimer kam nicht zur Verleihung des Theaterpreises des Bundes. Er fehlte beim Berliner Theatertreffen. Zu einer Diskussionsveranstaltung über Kunstfreiheit in der Berliner Volksbühne kam er ebenso wenig wie zu einer Debatte zur Woche der Meinungsfreiheit. Auf der Biennale in Venedig wurde er bislang ebenfalls nicht gesehen. Oder? Begonnen hat die große Entfremdung zwischen dem Kulturstaatsminister und den deutschen Kulturschaffenden mit dem Ausschluss dreier Buchhandlungen vom Buchhandelspreis wegen nicht weiter substanziierter Vorwürfe des Extremismus. Zekri rekapituliert Weimers Argumentation. Dies sei keinesfalls eine Beschränkung der Meinungs- oder Kunstfreiheit. Jeder könne ja alles sagen. Nur sei die staatliche Förderung gewisser Organisationen oder Werke dem Steuerzahler nicht zuzumuten. Dies, findet Zekri, sei aber eine populistische Nebelkerze. Denn der Steuerzahler kommt ja auch sonst für alles Mögliche auf, was er selbst ablehnt. Ein Fahrradfahrer muss damit leben, dass mit seinen Steuern Autobahnen finanziert werden. Ein Pazifist muss ertragen, dass mit seinen Steuern Panzer gekauft werden. Das, so Zekri, sei ein Grundprinzip moderner Staatlichkeit. Wo aber ist nun eigentlich Wolfram Weimer? Nun, Er sitzt zum Beispiel an seinem Schreibtisch und verfasst Gastbeiträge für Die Welt. Wenn YouTube das neue Fernsehen ist, braucht es neue Regeln, schreibt der Kulturstaatsminister dort und erklärt, viele Menschen haben längst das Gefühl, dass das Internet schon einmal ein besserer Ort war. Offener, respektvoller, näher an seinem ursprünglichen Versprechen. Was genau dieses Versprechen war, führt Weimar nicht aus. Stattdessen erklärt er, weshalb digitale Plattformen stärker reguliert werden müssen. Während umgekehrt klassische Medien endlich dereguliert werden sollten. Konkret mehr Werbung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und nach diesem Plädoyer für mehr Wettbewerbsgerechtigkeit in der Medienlandschaft schließt Weimar salomonisch: Das Internet war einmal ein freundlicher Ort, es kann es wieder werden. Bis es aber soweit ist, klicken wir uns in die Arte-Mediathek rüber, wo aktuell eine kleine Geschichte der Fahrstuhlmusik zu sehen ist. Sehr aufschlussreich findet Marc Zitzmann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die Dokumentation über Musik, zu der man im wahrsten Sinne des Wortes mal richtig runterfahren kann. Er schreibt: Thematisiert werden Geschichte und Gegenwart von Musiken, die nicht ästhetisch zu punkten suchen, sondern gleichsam mit bloß einem Ohr mehr passiv wahrgenommen denn aktiv rezipiert, das Unterbewusstsein des Publikums zu beeinflussen, ja zu steuern trachten. Die Berieselung mit Fahrstuhlmusik sollte anfangs die Angst vor diesem neuen Transportmittel zerstreuen. In Fabriken und Büros hingegen sollte die Dauerbeschallung mit sogenannter Muzak die Produktivität der Angestellten steigern. In der Doku wird diese zweckorientierte Verwendung von Musik von verschiedener Seite kritisch eingeordnet. Die eine Kommentatorin kritisiert, es sei eine Pervertierung des musikalischen Erlebnisses, mit langweiliger Musik eine langweilige Arbeit weniger langweilig machen zu wollen. Und ein anderer fällt das vernichtende Urteil, im Gegensatz zu echter Musik, die Ausdruck unserer Ungebundenheit und Vorstellungskraft sei, suche Muzak eben gerade das Verlangen nach Freiheit und Fantasie zu unterdrücken. Das ist Musik in unseren Ohren.
Florian Werner mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht und in die neue Woche.